Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 4. April 2024. Es ist der Donnerstag, Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, die Schweiz wird immer grösser, besser gesagt nicht grösser, aber die Bevölkerung nimmt dauernd zu. Dominik, die neuesten Zahlen.
Ja, heute Morgen hat das Bundesamt für Statistik die neueste Bevölkerungszahl, Stichtag 31. Dezember 2023, veröffentlicht. Die Bevölkerung hat auf 8.960.800 Personen zugenommen. Das ist ein deutliches Plus. Die Bevölkerung ist stark gewachsen. Das sei vor allem mit den Personen aus der Ukraine hätte das einen Zusammenhang. Der Geburtenrückgang, der 2022 schon zu beobachten war, hätte angehalten. Und die Anzahl Todesfälle hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert. So komme ich kommen die Zahlstand, die Zahl der Eheschliessungen und der Scheidungen haben beide abgenommen. Das habe ich auch noch einen lustigen Fakt gefunden.
Genau, die Leute werden wieder ein bisschen konservativer in jeder Beziehung. Aber es ist schon, man muss schon sagen, Dominik, es ist eine spektakuläre Zahl, oder? Also wenn man denkt, Personenfreizügigkeit ist einmal eingeführt worden mit der Behauptung, es kommen jedes Jahr höchstens 10'000 Leute zu uns. Und ich meine, jetzt muss ich schon sagen, das Land explodiert. Ich meine, ich habe jetzt nachgeschaut, 2013 sind wir auf rund 8 Millionen gewesen. Das ist vor 11 Jahren. Also das heisst, wir haben eigentlich in 11 Jahren, können wir jetzt sagen, 10 Jahre nimmt die Schweiz einfach 1 Million zu. Wenn das so weitergeht, ist die Initiative von der SVP, die gestern eingereicht worden ist, bald schon überfällig.
Ja, du sagst es, das kommt genau im richtigen Moment. Gestern ist die Initiative eingereicht worden. Man hat sie sehr schnell zusammengebracht. Innerhalb von 9 Monaten hat man die 100'000, also über 100'000 Unterschriften gebracht. Ja, vielleicht noch ein paar Zahlen zusätzlich, die das Bundesamt für Statistik gebracht hat, die zeigen, wie gross die Zunahme ist. Sie beträgt nämlich 145'400 Personen, die zusätzlich da wohnen, wo im Vergleich zum Ende 2022. Und das Wachstum ist doppelt so stark wie 2022. Und es ist noch nie so hoch gewesen, wie seit dem Beginn der 1960er Jahre. Musst du dir das mal vorstellen. Das ist 60 Jahre her. Ohne Personen aus der Ukraine hätte sich die Bevölkerungszahl um 1% erhöht, also rund um die Hälfte, ein bisschen mehr. Das heisst, dass die von dir erwähnte Zuwanderung aus dem EU-EFTA-Raum mit der Personenfreizügigkeit wieder rund 80'000 Personen umfasst hat, netto, muss ich immer betonen, netto, es sind mehr gekommen, es sind nämlich auch Leute noch gegangen. Und das ist rund 10-mal mehr, du hast es erwähnt, als man bei der Abstimmung über Personenfreizügigkeit eigentlich gesagt hat.
Ja gut, es ist ein spektakuläres Wachstum und ich glaube, die meisten Leute, die ein bisschen ehrlich sind, wissen, das kann irgendwie so nicht weitergehen. Ich meine, ich habe es vorher erwähnt, die Schweiz wird eben nicht grösser. Wir können nicht das Veltlin wieder zurückholen oder das Vorarlberg erobern oder wir könnten auch nicht Sardinien kaufen. Es geht einfach nicht. Das Land wird nicht grösser. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen, wo die Leute wirklich Unbehagen haben, und zwar tief in die bürgerliche Mitte. Und das ist meiner Meinung nach ganz ein wichtiger Aufruf an die FDP, aber auch an die Mitte. Es kann so nicht weitergehen, und wenn ihr nicht auf das reagiert, irgendeinmal wird man die Rechnung präsentiert bekommen. Und sind wir ehrlich, es liegt ja alles nur daran, dass wir unsere Geiselhaft begeben haben zu der EU. Wir haben eine panische Angst, mit der EU auch nur darüber zu reden, dass sie vielleicht könnten irgendwo bei uns eine Neuverhandlung anstreben, was noch Personenfreizügigkeit betrifft. Nein, wir machen gerade nochmal einen neuen Vertrag, der nochmal unsere Handlungsspielräume nochmal einschränken würde. Es ist schon schwer zu verstehen, was da bei den Politikern abgeht.
Ja, da dient auch die Initiative von der SVP sicher dazu, um das auf Traktandenliste setzen und behalten. In der NZZ schreibt heute Fabian Schäfer, ja, das gebe dann am Bundesrat Rückenwind für seine Verhandlungen mit der EU. Da weiß ich nicht genau, inwiefern das stimmt oder nicht stimmt. Ich habe doch meine Zweifel. Vor allem gibt es Rückenwind den Leuten, die es doch ein bisschen gibt, teilweise offen in der FDP, aber auch in der Mitte, aber noch viel mehr hinter verschwiegener Hand, wo so sagen, ja, es stimmt ja schon, es kann so nicht weitergehen, wir haben das Problem in der ganzen Infrastruktur, Verkehr, und zwar sowohl beim Autoverkehr wie beim Zugverkehr. Und dann im ganzen Wohnungsmarkt, bei den Mieten, bei den Immobilienpreisen, oder, wo ganz klar die Zuwanderung von 80'000 Leuten netto aus der EU pro Jahr natürlich dazu führt, dass ja, die Preise steigen, oder, wenn die Nachfrage derart ansteigt und das nicht nur noch in Hotspots wie in Zürich, Aargau, Basel, Genf, sondern auch hier zum Beispiel in der Region Bern, die lange verschont war. Es wäre Gelegenheit, um einen Gegenvorschlag zu entwickeln und es wäre auch Gelegenheit, sich eben in der Mitte dem Thema anzunehmen. Was auch noch so läuft, oder? Der Bundesrat will ja von der EU bei den Rahmenverträgen Präzisierung von der Schutzklausel. Das hat der Beat Jans am Dienstag bei seinem 100-Tage-Bilanz wieder betont. Er ist dann gefragt worden von einem Kollegen, ja, was das konkret sein könnte. Oder? Die Schutzklausel, das ist der Paragraph 14 Absatz 2 vom Freizügigkeitsabkommen, der so schwammig formuliert ist, so dass niemand wagt, die Schutzklausel anzurufen. Und er hat dann da gelächelt auf den Stock und gesagt, ja, er könne jetzt da nicht über die Verhandlungen reden. Bekannt ist, wie die EU das sieht. Oder? Da kann man erinnern daran, Maros Sefcovic kürzlich in der NZZ in einem Interview, er sehe das Problem einfach nicht. Oder? Gut.
Es ist noch weitergegangen, Dominik. Ich finde, er hat sich richtig dumm gestellt. Er hat ganz genau gewusst, was das für ein Thema ist und hat, glaube ich, etwa dreimal betont, es sei überhaupt kein Thema gewesen in den Verhandlungen. Jetzt entweder heisst es wirklich, dass unsere Schweizer Diplomaten oder auch der Ignazio Cassis das wirklich nicht angesprochen hätten. Das glaube ich eigentlich nicht, sondern es zeigt einfach, die EU hat gar keine Lust, auf das einzugehen und überhaupt. Ich meine, aber ich verstehe es auch. Also EU würde ich ja nicht. Ich meine, unsere Diplomaten haben sich ja am Boden geworfen und haben gebettelt. Bitte dürfen wir nochmal verhandeln? Dürfen wir nochmal einmal geschlagen werden? Dürfen wir nochmal einmal kapitulieren? Und dann hat die EU gesagt, ja gut, ja, okay, komm, ihr könnt nochmal einmal rumkriechen. Es ist okay. Nein, ich meine, man muss sich nicht wundern, dass die EU nie nicht, aber auch gar nie nicht nachgeben will, weil unsere Diplomaten, ich weiß gar nicht, ob man die noch Diplomaten kann nennen, das sind solche Anfänger, dass man natürlich nie wird irgendeine Konzession können erwarten von der EU.
Ja, das ist zu befürchten. Ich habe auch gehört, gerüchteweise, dass die Verhandlungen überhaupt nicht gut laufen, dass die EU ihrerseits über Sachen will reden, wo man eigentlich gemeint hat, man sei so weit. Wir werden es sehen. Es ist einfach jetzt mit dieser SVP-Initiative klar, oder, dass das Migrationsthema nicht nur so im Parlament mit irgendwelchen Motionen und Postulaten vorhanden ist, sondern mit einer Volksinitiative, wo, wenn die Entwicklung so weitergeht, einige Chancen wird haben. Ich meine, du hast erwähnt, wie schnell dass es gegangen ist, die letzte Million, ich sage jetzt, aufzufüllen, oder? An sich hat man ja gemeint, ja, die 10 Millionen Schweiz, ja, das geht ja noch bis 2040 oder so. Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, dann reden wir, vielleicht ist es schon 2030, 31, 32 soweit, dann würde die Initiative greifen, das würde heissen, dann müsste der Bundesrat Massnahmen ergreifen, die bis und mit der Kündigung von der Personenfreizügigkeit müssten gehen.
Genau, und du hast es eigentlich erwähnt, ich meine, überall reden wir jetzt über Knappheit von der Finanzen. Wir haben ein riesen Problem, oder? Wir haben eine Armee, die nicht mehr funktioniert, die wir zahlen müssen. Wir müssen eine 13. Rente für die AHV aus dem Hut zaubern. Wir haben enorme, enorme Kosten, wo alles auf uns zukommt. Und wenn da nochmal eine Million dazukommt, kann man sich einfach ausrechnen, was das heisst für unsere Infrastruktur, für unsere Schulen, die wir bauen müssen, für unsere Spitäler, die wir bauen müssen, für Strassen, Bahnen. Das ist unglaublich teuer. Und es kann nicht sein, dass die Politik jetzt einfach das Gefühl hat, wir machen jetzt nochmal 10 Jahre einfach irgendwie Vogelstrauß und tun einfach den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass ich weiss nicht, was passieren kann. Ich meine, es ist ganz einfach am Schluss, die Personenfreizügigkeit müsst ihr mit der EU neu verhandeln. Es führt nichts an dem vorbei und es führt auch nichts daran vorbei, dass die Schweiz aufhört mit dem Kolonialverhalten gegenüber der EU. Das führt nicht zum Ziel. Und irgendein ist explodiert uns das Land, wenn da einfach nie reagiert wird.
Wir müssen eigentlich eine Ausnahme haben, eine komplette von der Personenfreizügigkeit. Das ist eigentlich klar. So wie sie Liechtenstein hat, es geht an sich nicht anders. Und es ist ja auch so, dass ökonomisch ist die Personenfreizügigkeit gar nicht nötig für einen Binnenmarkt. Das ist gar völlig, oder? Man kann, es ist überhaupt nicht es ist schön, wenn man das noch verbinden kann miteinander, oder? Aber es ist nicht nötig. Und weil die Unterschiede so riesig sind, der Rainer Reichenberger hat es kürzlich in der Handelszeitung dargestellt, oder? Das Wohlstandsgefälle zwischen der Schweiz und Polen ist grösser als das von Polen zu Tunesien, oder? Und dann ist klar, was passiert. Dann strömen halt Leute in die Schweiz, aber nicht nur solche, die einen Job haben, sondern auch solche, die ganz einen billigen Job suchen. Sie nehmen die ganze Familie mit, sie nehmen, weiß auch nicht, was alles noch mit, oder? Es ist bekannt, dass bei diesen Zuwanderern viele zwar einen Job haben, aber dass noch viermal mehr Leute eben auch noch kommen, oder? Und das führt dann zu kompletten Verwerfungen, die eben eigentlich in dieser Schutzklausel erwähnt sind, aber wo bis jetzt niemand getraut anzurufen, und so funktioniert das nicht.
Ja, und was eben auch grotesk ist, ist ja, dass die Personenfreizügigkeit durch die EU praktisch wie eine Monstranz vor sich herträgt, als wäre das wirklich das heilige Prinzip von dieser EU. Die ist für alle Länder in der EU, außer für die Schweiz und vielleicht noch Luxemburg, und früher war es noch England, auch ein Phänomen, das sie fast nicht spüren. Die Personenfreizügigkeit, zum Beispiel Italien. Wie viele Leute gibt es, die von Spanien, Frankreich oder Deutschland oder von Polen überhaupt auf Italien gehen arbeiten und dort einen Job bekommen? Nicht einmal ein Schweizer kommt ja einen Job über. Also die Schweiz ist ganz, ganz massiv übervertreten, wenn es um Personenfreizügigkeit geht. Also wenn man alle die Leute anschaut, die hin und her ziehen in Europa, die von dieser Personenfreizügigkeit überhaupt einen Nutzen ziehen, dann ist die Schweiz und Großbritannien sind die zwei Länder, ausgerechnet die zwei Länder, die gar nicht Mitglied sind von der EU, am meisten davon betroffen. Es sind die beliebtesten Destinationen, und alle anderen Länder erleben eigentlich eine Personenfreizügigkeit auf ganz einem tiefen Niveau. Und das ist auch der Grund, warum erstens die natürlich den Widerstand nicht so verstehen, aber das Zweite ist auch, dass sie auch gar keinen Anlass haben, irgendetwas zu ändern bei sich. Sie können gut natürlich das heilige Prinzip immer aufrechterhalten, wenn sie selber gar nicht irgendeine Auswirkung spüren.
Ja, über das Thema redet auch die Matthäa Meier und der Cedric Wermuth im, Zitat, grossen Gespräch über Politik und Geld. Ich bin bei der Media. Es ist dann ein normales Interview, es ist nicht ein grosses Gespräch für die Ewigkeit. Aber ein paar Highlights, gerade auch aus der Migrationsdebatte, kommen dort schon. Also der Cedric Wermuth betont, man hat jetzt wirklich immer die ganze Zeit das Asylrecht verschärft, oder? Die Rechte haben das ständig durchgesetzt, und das funktioniere nicht. Das hätte nicht zu einer grösseren Akzeptanz für Menschen auf der Flucht geführt, eben wie man behauptet hat. Noch lustiger wird es weiter unten. Matthäa Meier behauptet eben, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine hätten sich schnell sprachlich und beruflich integrieren können. Dann fragt der Interviewer zu Recht nachher, weil es sind nur einer von fünf, haben sich können integrieren in den Job. Das ist wahnsinnig wenig im Vergleich zu anderen Ländern. In Polen sind es 65%, im europäischen Durchschnitt sind es rund die Hälfte. Und Matthäa Meier sagt, ja, es happere eben bei der bezahlbaren Kinderbetreuung. Das ist der Grund, warum die Flüchtlinge keinen Job finden. Wie findest du das?
Ja gut, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, weil es irgendwie so herzig ist, was die zwei da reden. Man merkt einfach, es sind wirklich ewige Studenten, die nicht auf dem Planet leben, sondern auf dem Planet Uni oder Planet Marxismus. Ich habe keine Ahnung, wie die auf die Idee kommen. Eben, Zahlen sprechen für sich selber. Die Ukraine sind extrem schlecht integriert. Da haben wir eine ganz schlechte Flüchtlingspolitik gemacht. Über das kann man reden. Man kann reden über den Flüchtlingsstatus S, ob das eine gute Idee war, ob man es nicht anders machen muss. Es gibt ganz viele wichtige Diskussionen, aber einfach behaupten, die seien gut integriert. Und wenn man dann sagt, nein, sie sind nicht gut integriert, dann sind wieder unsere Kinderkrippen schuld. Es ist ja so, bei der Matthäa Meier hat man das Gefühl, Kinderkrippen würde eigentlich alles lösen. Also wir müssen einfach Kinderkrippen bauen, dann haben wir plötzlich Strom. Wir müssen Kinderkrippen bauen, dann haben wir keine Personenfreizügigkeit. Wir müssen Kinderkrippen bauen, dann ist der Krieg in Russland weg. Wir müssen Kinderkrippen bauen und dann ist Hamas plötzlich nur noch ein kleines Büsi. Nein, es ist unglaublich, wie naiv, wie adolescent da zwei Leute von einer der grössten Partei von der Schweiz reden. Also ich muss schon sagen, die SP muss einem auch ab und zu ein bisschen leid tun.
Ja, noch besser wird es, wo die Interviewer Kriminalität ansprechen und fragen, ja, auch wegen der Migration, hätte ja Kriminalität allgemein zugenommen. Stell dir vor, wie das Larissa Rien und der Philipp Loser schwer gefallen ist, das zu fragen. Aber man muss es halt fragen. Der Cedric Wermuth sagt dann nur, ja, die Schweiz diskutiert seit der Schwarzenbach-Initiative in den 70er Jahren über keinen Bereich so viel. Punkt, fertig. Ein bisschen mehr sagt Matthäa Meier. Sie sagt, es gäbe halt Strafrecht für so Fälle. Man müsse sich aber fragen, warum die Leute da sind. Und dann Zitat, solange die Schweiz ihren Wohlstand auch auf der Ausbeutung von Menschen aus dem Süden aufbaut, solange wir bereit sind, Kriegsmaterial zu exportieren, solange kämen die Menschen in die Schweiz. Also sozusagen, weil die Schweiz angeblich so ausbeuterisch unterwegs ist, auf der ganzen Welt nur ausbeutet und Waffen überall hin liefert, darum dürfen die Leute hier ankommen und uns bestellen.
Ja, das finde ich, das macht Sinn. Ich will vielleicht mal die Adresse von der Matthäa Meier in Kongo. Oder Kamerun ist ja ganz eine beliebte Destination für Leute, die eben von uns profitieren wollen. Die sollen doch mal einfach bei der Matthäa Meier oder auch beim Cedric Wermuth vorbeikommen und mal ein bisschen Eigentum behändigen, weil sie gehören ja auch zum globalen Norden. Sie haben eine Ausbildung genossen, zahlt von Steuerzahlern, wo mit dem Blutgeld das Steuergeld haben überhaupt können zahlen. Ich weiß gar nicht, warum dass die zwei überhaupt sich noch getraut, in der Schweiz zu leben. Sie sollten eigentlich eher in Afrika leben und dort nicht stellen, sondern vielleicht Sozialarbeit machen oder einfach irgendetwas machen, wo einfach nicht das unglaublich schlechte Gewissen, das sie haben, kann man auch einfacher lösen, als wenn man das ganze Land ruiniert. Nein, aber was auch noch interessant ist, und das finde ich ja immer das Verrückte bei dieser Argumentation, es tut ja eigentlich den alle anderen Ausländer. Und das ist ja immer noch die erdrückende Mehrheit, die nicht kriminell wird. Und auch die aus dem sogenannten globalen Süden zu uns kommen, ist auch die erdrückende Mehrheit nicht kriminell. Sie sind einfach übervertreten. Das ist der Punkt. Aber die werden dann alle auch noch denunziert. Ich verstehe gar nicht, warum nicht jeder aus Eritrea eigentlich als Verbrecher sollte bezeichnet werden. Weil Matthäa Meier findet ja, die dürfen und die sollten Verbrecher werden in der Schweiz, weil wir da die Sünden begangen haben in der Vergangenheit.
Ja, und dort auch, ich meine, die Integration von diesen Flüchtlingen in die Gesellschaft, aber auch in die Wirtschaft, die ist ja äußerst schleppend, oder? Sondern es ist bekannt, die Sozialhilfequote, jetzt zum Beispiel bei den Eritreern, ist weit über 90%. Am Schluss funktioniert dort unser System nicht mehr, das darauf baut, dass Menschen eben wollen arbeiten und dass sie eben nicht wollen, jahrelang Sozialhilfe beziehen. Aber über das kann man nicht reden. Dafür vielleicht noch ein letzter Punkt noch. Die beiden werden dann auch noch gefragt wegen der Finanzpolitik, wie denn das aussieht, oder? Wir haben halt überall in der Schweiz haben wir ja jetzt zu wenig Geld. Und sie sagen, ja, das ist alles kein Problem. Die Matthäa Meier übernimmt dort wieder den Lead. Bund und Kantone bauen Reserven in Milliardenhöhe auf. Da habe ich gedacht beim Lesen, habe ich nicht gewusst. Ich meine, Bund und Kantone sind alle verschuldet. Alle. Also es gibt keine Reserve. Gut, lesen wir weiter. Während die Reserven der Menschen immer geringer werden, ja, das ist auch etwas, was sie einfach behauptet. Und wahrscheinlich tut sie die Pensionskassenkapitale ausblenden. Lesen wir weiter. Allein der Bund hat in den letzten 20 Jahren über 20 Milliarden Überschüsse gemacht. Jawohl, endlich etwas, was stimmt. Er hat sie gebraucht, um die Schulden abzubauen von 130 Milliarden auf knapp unter 100 Milliarden. Und dann hat er in der Pandemie 30 Milliarden rausgejettet innerhalb von anderthalb Jahren. Es gibt kein Finanzierungsproblem in der Schweiz. Das ist dann die Conclusio Finalis von der Matthäa Meier.
Ja, ist gut. Also, es ist wirklich einfach, das ist ein Mickey-Maus-Interview von zwei Mickey-Maus-Journalisten geführt mit zwei Mickey-Maus-Präsidenten. Und wer es nicht glaubt, der soll einfach einen Mickey-Maus-Film schauen. Gut, wir gehen auf ein anderes Thema, wo auch immer wieder von der Linken ein bisschen, ja, finde ich, verzerrt dargestellt wird, kann man sagen, Atomkraft. Sie haben ja eigentlich fast kein Argument mehr gegen Atomkraft, weil sie glauben ja auch an Klimawandel und glauben ja auch, dass das in 3 Minuten wahrscheinlich so weit ist, dass wir alle untergehen müssen. Nein, die Bauzeit der Atomkraftwerke ist immer wieder das letzte Argument, das gewisse Kreise noch haben, um gegen die Atomkraft überhaupt ein Argument zu haben. Ja, der Alex Reichmuth hat dazu einen interessanten Artikel gemacht. Dominik, um was geht's?
Ja, die Behauptung ist ja eben, dass es Atomkraftwerk bauen durch 20, 25 Jahre und darum funktioniert das überhaupt nicht zum Lösen von irgendwelchen Problemen in der Energiepolitik. Und auf der Basis von eigentlich allen Bauprojekt, oder? Also, wo seit den 50er Jahren weltweit errichtet worden sind. Also über 600 Kernkraftwerke, oder? Auf dieser Datenbasis hat eine Wissenschaftlerin aus Oxford herausgefunden, wie lange es wirklich geht. Und das sind im Schnitt 6,5 Jahre, die es dauert. Die Bauzeit ist sogar leicht gesunken. Und der Grund ist relativ banal, oder? Je mehr Atomkraftwerke man baut, desto schneller kann man sie bauen, weil man gewisse Sachen einfach standardmäßig produzieren kann, weil das Know-how grösser wird und so weiter. Und darum ist es ja schon schlimm, wie der Ausstieg in Europa, oder, hat darum zur Folge, dass, wenn wir jetzt wieder anfangen, ist schon klar, die ersten Projekte in Großbritannien oder auch das in Finnland, Olkiluoto, wo man da gebaut hat, das hat deutlich länger als 6,5 Jahre gebaut. Ja, weil man vorher das ganze Know-how in Güsselkübel geschmissen hat. Dann musst du dich nicht wundern, wenn es noch länger dauert. In Asien, und das zeigt der Alex Reichmuth sehr gut, dort ist es eher noch etwas schneller gegangen, nämlich 5,7 Jahre.
Ja, was vielleicht auch noch interessant ist, also sind sehr, schaut den Artikel an auf nebelspalter.ch, weil die Zahlen sind also wirklich irgendwo, also schon noch, ja, also ganz erschütternd auf eine Art auch. Also die Medianzeit, oder hast du gesagt, ist 6,3 Jahre. Das heisst, die Hälfte von allen Atomkraftwerken, die gebaut worden sind, seit den 50er Jahren, also überhaupt seit es viele Nutzung gibt von der Kernenergie, ist 6,3 Jahre. Und jetzt noch viel verrückter finde ich die Zahl, 21%, also ein Fünftel von allen Reaktoren, die gebaut worden sind, ist kürzer gebaut worden als 5 Jahre. Also wenn man will, kann man also sogar ein Atomkraftwerk unter 5 Jahren bauen. Also der Albert Rösti, wenn er jetzt morgen könnte, einfach den Auftrag geben, tack, machen das AKW, in 5 Jahren hätten wir ein AKW. Das ist schon spektakulär und zeigt eben, dass man jetzt ganz stark muss über das reden, wie man die politischen Verfahren kann verkürzen, effizienter machen, damit das nicht so einem Bau vom Turm Babel wird. Jedes Atomkraftwerk, das nach 50 Jahren soll gehen. Aber eben, empirisch stimmt das einfach auch nicht. Es geht gar nicht so lange. Und vor allem, es ist alles politisch. Und deshalb ist es immer lustig, dass die Kreise, wo ja politisch alles machen, dass eben die Bewilligungsverfahren so kompliziert werden, dass es so lange geht, dass es so viel Einspruch gibt und so weiter. Besser gesagt, dass es so viele Möglichkeiten gibt zur Einsprache. Die Kreise ausgerechnet, die Kreise fangen dann an brüllen und sagen, ja, es geht immer so lange. Ja, sie sind ja schuld, dass es überhaupt so lange geht. Also Krokodilstränen von unseren Atomkritikern. Gut, ein kleiner Linie, letzter, ein historischer Nachtrag. Wir tun das aber morgen dann noch ein bisschen vertiefen. Die Schlacht von Nevels hat nicht genau heute stattgefunden, aber heute ist die Nevelser Fahrt im Glarnerland. Wir tun gratulieren, weil das ist schon ein unglaublicher Brauch. Jetzt muss ich ja schauen, dass ich das richtig sehe. Die Schlacht von ist 1388 gewesen. Das ist die sogenannte Nevelser Fahrt, die heute jedes Jahr immer am ersten Donnerstag im April stattfindet und an eine Schlacht erinnert im Jahr 1388. Und was mit dieser Schlacht denn auf sich hat, das tun wir dann morgen noch ein bisschen vertiefen. Das war es von Bern einfach heute an dem 4. April 2024 auf nebelspalter.ch. Dominik Feusi und Markus Somm. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Könnt uns weiterempfehlen, könnt uns von euren Freunden von uns erzählen, könnt uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, habt eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.